Hier ist Radio DARC, die Stimme des deutschen Amateur-Radioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW über die Anlagen der ORS in Wien. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Wir begrüßen Sie recht herzlich zu einer neuen Ausgabe von Radio DARC. Hier bei uns geht es um Amateurfunk und die spannende Welt der Funktechnik. Die heutige Ausgabe trägt die laufende Nummer 486. Ich bin Cody Farrin und werde Sie durch die heutige Sendung führen. Die Kurzwelle ist auch heute noch immer nicht aus der Telekommunikation verschwunden, obwohl sie angeblich altmodisch ist, eine Technik von gestern. Aber speziell Militärs und Geheimdienste schätzen sie nach wie vor, denn nur so kann man ohne jegliche Datenspuren kommunizieren. Wir stellen Ihnen heute in der Sendung einige mysteriöse, gar geisterhafte Anwendungen vor, die selbst Experten vor Rätsel stellen. Mysteriöse Signale? Na, dann starten wir doch auch mit mysteriösem Reggae-Sound in diese Sendestunde. Hier ist Peter and Ray mit Mysterious Girl.
Baby Girl!
Come on now.
News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Schwerer Hackerangriff auf die Server der ARRL. Niederländischer Amateurfunkverband wählt beliebteste Vakuumröhre. DARC-Vorstand stellte sich seinen Mitgliedern per Videodialog und Funkamateure üben den Aufbau von Richtfunkverbindungen. Wie wir bereits vergangene Woche berichtet hatten, sind die Server des amerikanischen Amateurfunkverbandes ARRL längere Zeit nicht mehr erreichbar. Der Verband hat nun bestätigt, dass er das Ziel eines schweren Cyberangriffs geworden ist. In einer offiziellen Erklärung hat die ARRL das Ausmaß des Angriffs beschrieben. Die Attacke auf die Amateurfunkvereinigung der USA hat mehrere Netzwerksysteme und einige der wichtigsten Online-Dienste wie das ARRL Learning Center und das Logbook of the World lahmgelegt. Dessen Funktion als digitales Logbuch und als System zur Bewältigung von Funkkontakten durch den Benutzer ist für viele Funkamateure von zentraler Bedeutung, die sich auf die Integrität des Systems verlassen, um genaue Aufzeichnungen zu führen. In der Stellungnahme der ARRL heißt es, wir sind dabei, auf einen schwerwiegenden Vorfall zu reagieren, bei dem es um den Zugriff auf unser Netzwerk und die Systeme der Zentrale ging. Die Wiederherstellung des Zugangs hat für uns höchste Priorität und wir arbeiten mit externen Branchenexperten zusammen, um das Problem zu beheben. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld. In einer ergänzenden Meldung schreibt die ARRL weiterhin, einige Mitglieder haben gefragt, ob ihre persönlichen Daten auf irgendeine Weise kompromittiert worden sind. ARRL speichert keine Kreditkarteninformationen auf seinen Systemen und wir erfassen keine Sozialversicherungsnummern. Unsere Mitgliederdatenbank enthält nur öffentlich zugängliche Informationen wie Name, Adresse und Rufzeichen zusammen mit ARRL-spezifischen Daten wie E-Mail-Präferenzen und Mitgliedsdaten. Die niederländische Amateurfunkvereinigung Veron hat auf ihrer Webseite eine Abstimmung gestartet mit der Frage, welche Elektronenröhre das beliebteste Modell sei. Für Audiophile kam es zu einem wenig überraschenden Ergebnis, jedoch mit interessanten Details. Um es gleich vorwegzunehmen, es ist die 12AX7, auch bekannt als ECC83. Sie ist eine der beliebtesten und auch am häufigsten verwendeten Vakuumröhren überhaupt. Sie wurde jahrzehntelang vor allem in Audioanwendungen wie Gitarrenverstärkern eingebaut, aber auch in NF-Verstärkern von Radios. Aber was ist das Geheimnis der Doppeltrioden-Vakuumröhre mit der Bezeichnung EC83? Ursprünglich von der amerikanischen Firma RCA in den späten 1940er Jahren entwickelt, wurde die 1947 erstmals vorgestellte Röhre insbesondere wegen ihres hohen Verstärkungsfaktors und ihrer Vielseitigkeit schnell populär. Der hohe Verstärkungsfaktor war speziell für den Einsatz in Audioverstärkern erforderlich. Und so wurde die Doppeltriode zu einer Standardkomponente in der Audiowelt. Interessanterweise wird sie auch heute noch hergestellt und verwendet. Den meisten dürfte aber weniger bekannt sein, dass einige Hersteller wie Telefunken und Mallard bei der Produktion der ECC83 besonderes Augenmerk auf die Reduzierung der sogenannten Mikrofonie legten. Ein Phänomen, bei dem eine Vakuumröhre mechanische Schwingungen in unerwünschtes elektrisches Rauschen umwandelt. Hierfür wurde ein einzigartiges Herstellungsverfahren verwendet und die inneren Strukturen der Röhre verstärkt. Und sie verwendeten spezielle Materialien, die weniger empfindlich auf Vibrationen reagieren. Dies führte dazu, dass die Telefunken ECC83-Röhren bei Audiophilen und Musikern wegen ihrer geringen Neigung zu mikrofonischem Rauschen besonders beliebt waren. Obwohl viele moderne Nachbauten der ECC83 versuchen, diese Qualitäten zu imitieren, sind die jahrzehntealten Originalröhren von Herstellern wie Telefunken und Mallard nach wie vor sehr begehrt und werden auf dem Gebrauchtmarkt oft zu hohen Preisen verkauft. Das jüngste Angebot zum Dialog mit dem Vorstand nahmen am Donnerstag, dem 16. Mai, 54 Teilnehmer wahr. Die vier Mitglieder des DARC-Vorstands stellen sich regelmäßig auf einer Videokonferenzplattform den direkten Fragen der Mitglieder, diskutieren mit ihnen und nehmen Anregungen auf. Die letzte Fragerunde aus den Reihen der Mitglieder erwies sich als sehr vielfältig. Es ging um die Amateurfunkmesse Ham Radio, um zukünftige Rufzeichenzuordnung, die Ausbildungswochenenden für Notfunk, Altersstruktur der Neumitglieder und das Projekt Remote-Stationen, um nur einige der Themen zu nennen. Zudem berichtete Professor Dr. Matthias Jung, Delta Lima 9, Mike Juliet, über Aktuelles aus dem 500 Ohm Ausbildungsprojekt und stellte das neue Buch zur Erlangung der Lizenzklasse N vor. Der Vorstand freut sich auf den nächsten Dialogtermin. Er wird rechtzeitig auf allen DARC-Kanälen bekannt gegeben. Vom 9. bis 12. Mai 2024 fand auf der Nordalb in Deggingen, Baden-Württemberg, das Notfunk-Ausbildungswochenende des Deutschen Amateurradioclubs e.V. statt. Knapp 50 Funkamateure nahmen an dieser intensiven viertägigen Schulung teil. Das Programm umfasste praxisorientierte Workshops, Vorträge und Übungen zu den Grundlagen digitaler Kommunikation, der eingesetzten Technik bis hin zu praktischen Übungen mit dem vorhandenen Material. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch externe Referenten, welche unter anderem den Datentransfer über Satelliten anhand mitgebrachten Materials praktisch vorführten. Dies kann in Not- und Katastrophenfällen sehr hilfreich sein, um die Bevölkerung zum Beispiel mit einem Internetzugang zu versorgen. Ein besonderes Highlight war die Abschlussübung, bei der eine Richtfunkverbindung zur Sprach- und Datenübertragung über mehrere Kilometer erfolgreich aufgebaut wurde. Die enorme Herausforderung bei dieser Übung war nicht die zu überwindende Strecke, sondern die Topologie des Geländes rund um die Nordalb. So mussten am Ende von den Trupps der Funkamateure insgesamt 7 Richtfunkknoten mit Masten zwischen 6 und 18 Metern Höhe aufgebaut und in Betrieb genommen werden, bevor eine Verbindung von der Bergkuppe bis zu den im Tal verteilten Endpunkten möglich war. Diese Verbindung hätte im Ernstfall für die Telefonie oder Datenübertragung zwischen Bedarfsträgern genutzt werden können. Um auch weiterhin immer aktuell zu bleiben und mit dem Material des Vereins auch in verschiedenen Topologien üben zu können, ist ein weiteres Ausbildungswochenende im Oktober im Bereich des Ruhrgebiets in Vorbereitung. Der gemeinnützige Deutsche Amateurradioclub ist die größte Vereinigung von Funkamateuren in Deutschland und Europa. Er gliedert sich bundesweit in 24 Distrikte und rund 1000 Ortsverbände. Die Aufgaben des Vereins sind es, den Amateurfunk zu fördern und die geeigneten Rahmenbedingungen für den Amateurfunkdienst zu schaffen. Wer Interesse am Amateurfunk im Allgemeinen und an Notfunk im Besonderen hat, kann sich an die Pressestelle des DARC in Baunatal wenden. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Unser Hörer Winnie Galonska, Delta Lima 3 X-Ray Uniform aus der schönen Hansestadt Hamburg, schrieb uns eine E-Mail. Er wies uns auf die leider viel zu früh verstorbene Eva Cassidy hin. Die US-amerikanische Sängerin und Gitarristin erlag im Jahr 1996 im Alter von nur 33 Jahren ihrer Krebserkrankung und erlebte nicht einmal die Veröffentlichung ihres Debütalbums. Sehr schade, denn ihre fantastische Stimme kann einen zu Tränen rühren. Erinnern wir uns nun an sie mit Songbird.
Technik, Wissenschaft, Forschung. Interessantes mit Wolf-Dieter Roth.
Kopfhörer gibt es schon für wenige Euro. Es gibt aber auch welche für 5.000 Euro High-End-Kopfhörer. Aktuell ist jedoch eine Anschaffung der Bundeswehr in die Schlagzeilen geraten. Die wollen knapp über 200.000 Gehörschutzkopfhörer mit Sprechfunktion neu anschaffen und das soll knapp 2,8 Milliarden Euro kosten. Das hat der Spiegel berichtet und wenn man das nachrechnet, sind das fast 14.000 Euro pro Kopfhörer. Ja, sind die mit Diamanten besetzt? Nein, natürlich nicht. Und wie kann es dann zu so einem Preis kommen? Gehörschutzkopfhörer, das klingt erstmal so wie die inzwischen sehr beliebten Kopfhörer, die man im Zug tragen kann, mit aktiver Umgebungsgeräuschunterdrückung, Active Noise Cancellation. Die setzt man auf und die Mikrofone, die da inzwischen mit drin sind, man kann damit dann auch telefonieren oder könnte damit auch funken, die nehmen den Umgebungsschall auf und geben ihn gegenphasig auf die Kopfhörer, sodass de facto der Umgebungsschall unterdrückt wird. Diese Technik hat Bose einst für Pilotenkopfhörer eingeführt. Im Privatbereich kosten jetzt Spitzenmodelle vielleicht 400 bis 600 Euro. Hier ist allerdings der Unterschied. Erstens ist es militärische Qualität. Das ist immer teurer. Das Zeug muss einfach zuverlässig sein und lange halten. Und dann heißt das Stichwort Gehörschutz und nicht bloß Umgebungsgeräuschunterdrückung. Es geht also dann nicht um ein Brrrr vom Flugzeug, sondern es geht um Pfff. Das soll nicht durchkommen. Der muss also doch deutlich mehr können. Die Umgebungsgeräuschunterdrückung muss deutlich stärker sein und auch wesentlich schneller reagieren. Und dann kommt dazu, dass der Preis die Instandhaltung für fast 30 Jahre enthält, also sozusagen 30 Jahre Garantie. Wenn der Kopfhörer nicht mehr geht, wird er kostenlos ausgetauscht oder repariert. Die reine Hardware würde nur bei 2.000 bis 2.600 Euro liegen. Ist natürlich trotzdem ein unglaublicher Preis für ein Produkt mit doch so erheblicher Stückzahl. Und dem Rechnungshof hat besonders missfallen, dass nur 20% der Soldaten, die so einen Kopfhörer kriegen sollen, überhaupt ein Funkgerät dazu haben. Für den Rest wären es nur besonders teure Ohrenschützer. Musik oder Podcasts dürfen sie ja im Einsatz sicherlich nicht hören. Also die gesamte Kopfhörerfunktion und Sprechfunktion ist dann überflüssig. Und Bluetooth wie bei den privat genutzten Kopfhörern wird auch nicht vorkommen, schon aus Sicherheitsgründen. Trotzdem ist es wohl so, dass dieser Gehörschutz mit einem rein passiven Gerät, also diesen typischen Mickey-Mäusen, wie man sie aus dem Baumarkt kennt, nicht erreicht werden kann. Und so steht man nun vor einer vermeintlich enormen Geldverschwendung. Aber eben gerade die 30 Jahre Instandhaltung machen die Sache so teuer. Das kennt man als normaler Bürger kaum, nur wenn man irgendwas mit öffentlichen Anschaffungen zu tun hat. Auch wenn Behörden Drucker anschaffen, wird da zum Beispiel von vornherein abgeklärt, dass da 6 Jahre Wartung inbegriffen ist. Und dann hat man natürlich andere Preise. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Remember those walls I built? They're tumbling down, and they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. Shut you out. Burning through my darkest night. You're the only.
Funkreport. Berichte, Meldungen, Meinungen.
Schwindel, Kopfweh, Übelkeit. Die Symptome sind bekannt, die Ursache aber nicht. Nein, die Rede ist nicht von einer neuen Variante von Covid-19, sondern von einer äußerst mysteriösen Erkrankung von Botschaftspersonal der USA. Die US-Regierung untersucht erneut eine Serie unerklärlicher Krankheitsfälle von Mitarbeitern ihrer Auslandsvertretungen. Diesmal geht es um die Botschaft in Wien. Die österreichische Hauptstadt ist schon seit Jahrzehnten eine Hochburg der Spionage und Schauplatz vieler Agentenaffären, weil sie am politischen Schnittpunkt der westlichen Welt zu Osteuropa liegt. Hat es was damit zu tun? Die US-Spionageabwehr ist jedenfalls äußerst hellhörig geworden, weil die Anzeichen schon bekannt sind. Sie gleichen jenen, die bereits in den Jahren 2016 und 2017 erstmals von Botschaftsmitarbeitern und Geheimdienstlern auf Kuba gemeldet worden waren. Kopfschmerzen, Schwindel, Ohrenprobleme. Bis heute ist nicht klar, was damals die Ursache dieser rätselhaften Serie von Erkrankungen war. Aktuell ist von rund 20 Fällen die Rede. Neben Gesundheitsexperten des US-Außenministeriums sind auch das Verteidigungsministerium und der Auslandsgeheimdienst CIA mit dem Fall befasst. Laut einem Bericht im Magazin New Yorker hat es die ersten Meldungen schon kurz nach dem Amtsantritt von Präsident Joe Biden gegeben. Da die ersten bekannten Fälle in der kubanischen Hauptstadt Havanna passiert sind, ist vom sogenannten Havanna-Syndrom die Rede. Seitdem kommt es immer wieder zu diesen äußerst eigenartigen Erkrankungen von Botschaftspersonal. Die Kuba-Erkrankungen hatten verschiedenste Theorien über den möglichen Auslöser entstehen lassen. Von Pestiziden über einen Angriff mit Schallwaffen bis hin zu Insekten. Aufhorchen ließ jedoch ein Bericht von Wissenschaftlern der National Academy of Sciences im Auftrag der US-Regierung. In diesem Bericht erklärten Wissenschaftler, dass diese Beschwerden von Funkwellen aus Mikrowellenwaffen ausgelöst worden sein könnten. Wörtlich heißt es in dem 64-seitigen Bericht: Das Komitee ist der Ansicht, dass viele der von Mitarbeitern des Ministeriums geschilderten Symptome mit den Auswirkungen gerichteter, gepulster Hochfrequenzwellen übereinstimmen. Auch CIA-Direktor William Burns wurde in dieser Sache recht konkret. Es bestehe eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Havanna-Syndrom absichtlich verursacht werde. Als Verdächtigen nannte er Russland. Erst im April hatten zwei ähnliche Meldungen aus den USA für Aufsehen gesorgt. Damals wurden ebenfalls zwei Regierungsbeamte plötzlich krank. In Washington, mitten im Machtzentrum der USA. Das ist aber nicht alles. Es wird mittlerweile von mehr als 130 weiterer solcher Fälle innerhalb der US-Regierung berichtet. Wie kann das sein? Nun, ganz abwegig ist die Sache mit den Mikrowellenangriffen nicht. Es ist seit längerem bekannt, dass sich Funkwellen im Gigahertzbereich für den Einsatz in Waffensystemen eignen. Es könnte aber auch was anderes sein, nämlich eine Abhöraktion. Lauschangriffe auf Botschaftsgebäude sind seit den Zeiten des Kalten Krieges der Normalfall, vor allem in den Ostblockstaaten und ihren Nachfolgern. Allein die Vereinigten Staaten entdeckten zwischen 1949 und 1964 nach eigenen Angaben über 130 Abhöranlagen in ihren östlichen Auslandsvertretungen, installiert vom sowjetischen Geheimdienst KGB. Dessen Agenten ließen sich immer wieder neue Tricks einfallen. 1960 etwa suchte ein englischer Diplomat in Moskau an seinem Radio eine Jazzsendung, als er plötzlich den amerikanischen Botschafter sprechen hört. Bei der Durchsuchung in dessen Amtszimmer findet man ein Mikrofon nebst Funksender, ausgerechnet im Wappen der USA versteckt. Es war holzgeschnitzt und ein Geschenk der Sowjetregierung. Seither überprüft der US-Geheimdienst das Botschaftsgebäude in Moskau immer häufiger und penibler und ist dennoch vor Blamagen nicht sicher. Bis heute. Die größte muss Botschafter Foy D. Koehler am 19. Mai 1964 publik machen. In den drei wichtigsten Etagen seiner Vertretung haben CIA-Spezialisten auf einen Schlag 40 Mikrofone entdeckt. Trotz der regelmäßig durchgeführten Wanzenortungen war man auf das Abhörsystem erst durch Hinweise eines sowjetischen Überläufers auf die Spur gekommen. Nach dessen Verrat reißen Sicherheitsbeamte sämtliche Fußböden und Wände in den obersten Stockwerken der Botschaft auf. Sie finden Mikrofone, 20 bis 25 Zentimeter tief unter dem Putz versteckt. Sie folgen der Verdrahtung, bis schließlich die gesamte, teils verrostete Anlage zum Vorschein kommt. Die technisch ziemlich veralteten Gerätschaften stammten noch aus Stalins Zeiten. Eingebaut wurden sie 1953, noch vor dem Einzug der Amerikaner in das Gebäude. Es ist denkbar, dass Wanzen zum Abhören und Ausspionieren bis heute eingebaut werden. Eine Variante ist dabei, sie per Mikrowellenstrahlung mit Strom zu versorgen. Und genau das könnte dieses mysteriöse Havanna-Syndrom ausgelöst haben. Allerdings, eines macht mich bei diesem Bericht als Funkamateur doch stutzig. Wenn hier schon der Verdacht im Raum steht, dass man es mit einem Mikrowellenbeschuss zu tun haben könnte, so würde ich einfach meinen Spektrumanalyzer anwerfen. Ein solches Messgerät hat fast jeder Funkamateur in seiner Bastelbude stehen und mit dem könnte man vortrefflich die in Frage kommenden Frequenzbereiche absuchen und optisch analysieren. Ein starker Träger fiele dann sofort auf. Wieso man aber keine Details über eine Spektrumsanalyse gelesen hat, darüber kann ich nur spekulieren. Oder dieses Detail soll geheim bleiben, weil man die Öffentlichkeit nicht auf dumme Ideen bringen möchte. Könnte ja auch sein, seltsam, seltsam. Das war ein Beitrag von Rainer Englert, Delta Fox 2 November Uniform, für Radio DARC. DARC Radio, your favorite station.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero,
de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Versos de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera.
Ich bin DG2RON, mein Name ist Ronny und wenn du die Amateurfunkprüfung machen willst, bist du hier genau richtig.
Wir vom Deutschen Amateur Radio Club haben mit ganz vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern Ausbildungsmaterial für dich vorbereitet. Mein Name ist Matthias, Delta Lima 9, Mike Juliet.
Ich bin Michael, DL2YMR und ich produziere regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Und on top hat der DARC und der AFU Channel Videos produziert, damit du dich optimal auf deine Amateurfunkprüfung vorbereiten kannst. Auf www.50ohm.de findet ihr ab sofort das passende schriftliche Material für die Klasse N. Lasst uns gemeinsam durchstarten. Viel Erfolg beim Lernen!
Die unglaubliche Geschichte. Exklusiv auf Radio DARC.
Hallo liebe DX-Freunde und Funkamateure. Die Kurzwelle dient seit mehr als 100 Jahren der menschlichen Kommunikation. Dort finden sich Rundfunksender, Flugfunk, Seefunk, allerlei militärische Kommunikation und natürlich auch der Amateurfunk. Aber auch so manch dunkles Geheimnis. Die mysteriösen Zahlensender beispielsweise, mit denen Geheimdienste ihre Agenten anweisen. Aber am meisten Rätsel gibt ein höchst geheimnisvoller Kurzwellensender auf, der seit Jahrzehnten auf der Frequenz 4625 kHz sein Unwesen treibt. Jeder, der ein kurzwellenfähiges Radio besitzt, kann diesen Sender hören und das gibt er von sich.
Äh.
klingt eigentlich wie eine Schiffshupe oder so ähnlich. Daher trägt er bei Funkamateuren und Experten den Spitznamen The Buzzer oder zu Deutsch der Summer. Dahinter steckt ein russischer Geheimsender mit dem offiziellen Rufzeichen UVB-76. Er heißt Buzzer, weil seine Aussendungen einen charakteristischen Sound haben, ähnlich dem eines Summers. Bis heute rätseln Experten darüber, was es mit diesem geisterhaften Kurzwellensender auf sich hat. Seit über 40 Jahren übermittelt er eine mysteriöse Reihe von Pieptönen, Summen und gesprochenen Sätzen. Und das praktisch pausenlos seit Jahrzehnten. Niemand hat jemals eine offizielle Erklärung dazu abgegeben. Selbst Professoren und Experten stoßen bei Forschungen an ihre Grenzen. Viele Funkamateure beobachten das Signal des Buzzers in der Hoffnung, versteckte Informationen heraushören zu können. Aber auch Forscher wie Professor David Stapples, ein Experte für Signalaufklärung an der City University in London, beschäftigen sich seit Jahren damit. Doch auch er stößt bei der Entschlüsselung der rätselhaften Töne an seine Grenzen und erklärt wie folgt: Um die ganze Wahrheit herauszufinden und nichts als die Wahrheit, müsste sie aus der Russischen Föderation selbst kommen. Es ranken sich viele Theorien um den unheimlichen Radiosender. Viele vermuten, er hängt unmittelbar mit der russischen Regierung zusammen und könnte unter anderem militärischen Zwecken dienen, so Professor Stapples. Mit ziemlicher Sicherheit ist es die russische Regierung, die ihn nutzt, und wenn es die russische Regierung ist, dann wohl eher nicht für friedliche Zwecke. Aber welche Erklärungsansätze gibt es für den Buzzer? Wie fast überall machen auch hier diverse Verschwörungstheorien die Runde. So beispielsweise die Spekulation, die Russen kommunizieren hier mit Außerirdischen. Auf Kurzwelle, klar. Das ist wohl eher Unsinn. Es gibt aber auch jede Menge seriöse Erklärungsversuche und Szenarien, zu was er gut sein könnte. Die Wahrheit ist wohl eher im militärischen Bereich anzusiedeln. Auch die Geheimdienste könnten ein Erklärungsversuch sein. Da dieser Sender ziemlich creepy ist, zog er natürlich schon früh das Interesse westlicher Geheimdienste und auch der Funkamateure auf sich. Peilungen und Funkaufklärung ergaben, dass sich die Sendeanlagen bis etwa 2010 in einem Waldareal beim Dorf Loschki nähe Povarovo befanden. Das liegt etwa 40 Kilometer nordwestlich von Moskau. Dieser Standort wurde offenbar inzwischen aufgegeben. Neuere Fotoaufnahmen von Spionagesatelliten zeigen, dass die dortigen Anlagen weitgehend zerstört sind und die Liegenschaft zusehends verfällt. Auch die angrenzenden Gebäude werden offensichtlich nicht mehr genutzt. Die Sendungen sind jedoch weiterhin zu empfangen. Es wird also nun von einem neuen Standort ausgesendet, dessen Position konnte aber erst im Juni 2014 ermittelt werden. Die Sendeanlage steht nun in der Nähe von St. Petersburg, unmittelbar an der aus der Stadt nach Norden herausführenden Autobahn. Am alten Standort bei Loschki fanden sich Sender russischer Bauart vom Typ Molinja 2M und Molinja 3. Die Antennen waren horizontale Dipole in einer Aufbauhöhe von ca. 20 Metern. Im Vergleich mit der Sendefrequenz von rund 65 Metern Wellenlänge kann der Fachmann den Rückschluss ziehen, dass es sich mit ein Drittel Lambda Aufbauhöhe bewusst um steil strahlende Antennenformen handelt. Diese sollen wohl in erster Linie einen näheren Versorgungsbereich abdecken, also bis 1000 Kilometer um den Standort herum. Das Zielgebiet ist somit wohl Skandinavien und Westeuropa. Dafür spricht auch, dass der neue Aufbauort deutlich näher an der westlichen Grenze Russlands und damit näher am beabsichtigten Zielgebiet liegt. Aus Beobachtungen technischer Parameter ist aber davon auszugehen, dass in St. Petersburg eine ähnliche Konfiguration existiert wie am alten Standort in Moskau. Aus Vergleichen mit bekannten Amateurfunkstationen in St. Petersburg und im Osten Finnlands konnte man abschätzen, dass eine Sendeleistung von ungefähr 5 Kilowatt eingesetzt wird. Für AM ist das eher im mäßigen Bereich. Der Empfang ist mit jedem handelsüblichen Kurzwellen- oder Weltempfänger mit guter Feldstärke möglich. In Westeuropa ist das monotone Summen besonders gut mit einbrechender Dunkelheit zu hören, wenn die Tagesdämpfung der unteren D-Schicht geringer wird, wie das auf den unteren Kurzwellenbereichen üblich ist. Wozu könnte dieser Sender nun dienen? Der Buzzer alias UVB-76 ist möglicherweise Teil eines militärischen Kommunikationsnetzes Russland und wird dafür genutzt, um die Bereitschaft, Verfügbarkeit, Funktion oder den Zustand einer Einrichtung zu versichern. Das könnte zum Beispiel die Gefechtsbereitschaft russischer Atomwaffen sein. Dafür sprechen die Art der Sendung sowie sein Standort an einem Ort in der Nähe der Nachrichtenzentrale des Generalstabs der russischen Armee. Empfänger können diplomatische Vertretungen Russlands in Westeuropa und auch Spione sein, die hierzulande operieren. Begründet wird diese These vor allem durch die Entstehung des Geheimsenders während des Kalten Krieges. Verblüffend ist jedoch, dass die Signale nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 nicht aufhörten. Manches deutet jedoch auch auf die Übertragung für ein Spionagenetzwerk hin. Solche Geheimsender gab es auch in den Zeiten des Kalten Krieges sehr häufig und sind auch heute im Internetzeitalter noch immer bei Militärs und Geheimdiensten sehr beliebt. Der Grund ist naheliegend. Mithilfe der Kurzwelle kann man verschlüsselte Nachrichten völlig ohne Spuren an Agenten im Feindgebiet senden. Ein einfaches, handelsübliches Radio genügt. Kein Handy, kein Telefonkontakt, keine E-Mail hinterlässt irgendwelche Datenspuren und verrät den Standort des Empfängers. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten, wenn unsere Politiker das Ende der Kurzwelle herbeibeschwören. Die Geheimdienste sind nicht ganz so dumm und verwenden sie nach wie vor. Eine andere Theorie über Sinn und Zweck des Buzzers wurde 2008 veröffentlicht, und zwar aus Russland selbst. Im dortigen Russian Journalist of Earth Science, Ausgabe Nummer 10, wurde ein Artikel über Hochfrequenzdopplerverfahren zur Ionosphärenforschung veröffentlicht, in dem die von UVB-76 verwendete Frequenz 4625 kHz exakt dokumentiert wird. Dabei wird ein dauerhaftes Signal gesendet, das in einem speziellen Frequenzbereich liegen muss, damit es in der Ionosphäre reflektiert wird. Wachleute sind bei dieser Erklärung aber eher skeptisch. Einmal gibt es zur Ionosphärenforschung bessere Methoden wie die sogenannten Ionosonden, die auch in Russland betrieben werden. Auch erklärt das nicht, wieso manchmal Sprachnachrichten auf dem Buzzer auftauchen. Da die Veröffentlichung in einem russischen Fachmagazin erfolgte, könnte auch eine sogenannte Desinformationskampagne dahinter stecken, also die bewusste Verbreitung einer Unwahrheit. Ziel wäre, die Gegner auf eine falsche Fährte zu locken. Das hat leider in Russland Methode und ist seit Jahren zu beobachten. Der Buzzer sendet in AM. Es ist ein kontinuierlicher, kurzer Summton zu vernehmen, der rund 25 Mal pro Minute kommt und offenbar keinen weiteren Nachrichteninhalt hat. Die Sendungen dauern täglich exakt 23 Stunden und 10 Minuten, und zwar von 7.50 Uhr UTC bis 7 Uhr am nächsten Tag. Während der sendefreien Zeit finden offenbar Wartungsarbeiten statt. Die Art der Töne und die Tonhöhe haben sich seit Betriebsbeginn im Jahr 1973 mehrfach verändert. In der Anfangszeit war ein sich wiederholender Piepton alle 2 Sekunden zu vernehmen, um dann 1990, 2001 und 2010 in verschiedene hohe Summtöne überzugehen. Gelegentlich, aber sehr selten, sind auf dem Buzzer auch russische Sprachnachrichten in Form von Zahlenkolonnen zu vernehmen. Hier mal ein Beispiel, wie sich das anhört. Im Jahr 2001 wurden entfernte russische Gespräche gehört, so war folgender Text zu vernehmen. Hier 143. Ich empfange den Generator nicht mehr. Das ist, was der Betriebsraum sendet. Dieser Vorfall lässt darauf schließen, dass es sich bei den Sprachnachrichten und Durchsagen um betriebliche Informationen der Techniker handeln könnte. Offenbar war irgendeine Komponente ausgefallen und dies sollte einem Wartungsdienst mitgeteilt werden. Richtig mysteriös sind jedoch einige Musiksendungen. So brach am 2. September 2010 der Sendeverlauf unvermittelt für mehrere Tage ab. Als der Sender wieder eingeschaltet wurde, wurde erstmals in der Geschichte des Buzzers ein Musikstück gespielt. Es war ein Stück aus dem Ballett Schwanensee von Tschaikowski. Wild wurde darüber spekuliert, was dieser mehr als ungewöhnliche Vorfall bedeutet haben könnte. Noch dazu, da in diesen Tagen keine bedeutenden politischen Ereignisse stattfanden. Die simple Erklärung ist meiner Meinung nach aber viel naheliegender. Die Sendeausfälle im Jahr 2010 stehen im Zusammenhang mit dem Umzug an den neuen Standort, der in diesem Jahr vermutet wird. Zur Feier des Tages und um die Modulationsqualität zu testen, hat man dazu ein Musikstück aufgelegt. Und da durfte es natürlich nichts Geringeres sein als das berühmteste Stück des Landes, nämlich das wunderbare Ballett von Schwanensee. Sollte man übrigens wirklich mal gesehen haben. Man wusste sicher, dass Heerscharen von Geheimdienstlern und Kurzwellenhörern den Buzzer ständig verfolgen und wollte denen einfach mal was richtig Schönes senden. Eva Maria, DG9 MFG.
Der Deutsche Amateur Radio Club sendet jede Woche ein DX-Magazin auf Kurzwelle 6070 kHz. DX-Meldungen, Technik und aktuelle Berichte aus der Funkwelt. Schalten Sie ein. Infos unter www.darc.de.
Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Der höchste Sonnenstand des Jahres und damit die Sommersonnenwende sind nicht mehr allzu weit entfernt. Und es sind wieder sehr interessante DX-Expeditionen aus wirklich raren Ländern aktiv, wie diejenige aus Glorioso, etwas nördlich von Madagaskar. Da müssen die DX-Jäger doch unbedingt wissen, wie das Funkwetter wird und wohin man am besten lauschen sollte. Mikrofon frei für unseren Funkwetterspezialisten Christian Reiber, Delta Lima 8 Mike, Delta Whisky vom HF-Referat des DARC mit seinen aktuellen Prognosen.
Das Lauschen ist im Moment zu jeder Tages- und Nachtzeit erfolgsversprechend, Conny. Tagsüber klappt es auf den oberen Bändern bis 12 Meter und nachts geht es immer noch mindestens bis zum 20-Meter-Band, denn in der kurzen Nacht baut die Ionisation nicht mehr so weit ab. Und die letzte Woche bot zudem relativ hohe Sonnenaktivität bei vergleichsweise wenigen Störungen. So mögen wir das. Der solare Flux ging am letzten Wochenende bis auf 152 Einheiten zurück, orientiert sich aber seitdem wieder nach oben. Das ist vor allem zwei aktiven Regionen auf der Sonne geschuldet. Eine davon ist eine altbekannte. Sie hatte am 10. Mai den schweren Magnetsturm mit Polarlichtern weit Richtung Äquator ausgelöst. Damals firmierte sie noch unter der Nummer 3664. Seit sie jetzt Anfang der Woche am östlichen Sonnenrand wieder sichtbar wurde, heißt sie 3697. Und was soll ich sagen, dieser Rabauke hat sich in den zwei Wochen auf der Sonnenrückseite kein Stück gebessert. Er produziert weiterhin Flares am laufenden Band und kaum lugte er um den Sonnenhorizont, feierte er seinen erneuten Einstand gleich mit einem X1,4-Flare. Ein langer Mögel-Dellinger-Effekt war die unmittelbare Folge, der diesmal die Kurzwelle über dem amerikanischen Kontinent weitgehend ausknipste. Am Mittwoch gab es dann das nächste X-Flare. Erneut war es sehr lang gezogen und zeigt, dass in dieser aktiven Region weiterhin jede Menge Energie steckt, wenngleich sie langsam schrumpft. Ende nächster Woche wird sie geoeffektiv werden. Sollte sie dann weiterhin so aktiv sein, kann es auf der Erde durchaus zum nächsten größeren Magnetsturm und einem weiteren Aurora-Ereignis kommen. Noch lässt sich das aber nicht absehen. Ein Blick auf das tägliche Funkwetter auf darc.de lohnt da. Vorerst sieht es aber nach einem nur mäßig unruhigen Erdmagnetfeld aus. Das Flare-Feuerwerk wird uns allerdings immer mal wieder mit einem Mögel-Dellinger-Effekt überraschen und auch kurze, unruhige bis leicht stürmische Phasen sind wahrscheinlich. Der solare Flux wird bei 170 bis 200 Einheiten gesehen. Wenn dann im Laufe der Woche weitere Regionen von der Sonnenrückseite auftauchen werden, dann kann es auch noch höher gehen. Tagsüber öffnen alle Bänder bis 15 Meter, häufig auch 12 Meter. Die Grenzfrequenz liegt dann auch hoch genug, um auf 40 Meter die tote Zone komplett verschwinden zu lassen. Nachts bleibt wie erwähnt 20 Meter offen. Sporadic E ist regelmäßig auf 10 und 6 Meter anzutreffen. Und damit noch ein Blick auf Glorioso, eine kleine, unter französischer Verwaltung stehende Inselgruppe, gut 200 Kilometer vor der Nordspitze Madagaskars. Marek, Fox Hotel 4 Victor Victor Kilo, aktiviert sie im Moment als Fox Tango 4 Golf Lima. Für die knapp 8000 Kilometer Strecke von Mitteleuropa taugen tagsüber alle oberen Bänder inklusive 10 Meter. Abends ist dann zunächst 15 Meter optimal, nachts dann 17 und 20 Meter. Und damit genug für heute. Bis zu unserer nächsten Sendung, dann eine gute Zeit und natürlich Good DX.
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2 November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal radio@darc.de. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio@darc.de oder auf Facebook unter DARC e.V. Auf Wiederhören. Moin, tschüss, servus und 73 gut DX. Bis zum nächsten Mal.